Das ist der erste Blick Après-Ski-Podcast im Jahr 2026. Grüß euch miteinander. Meine beiden Gäste, die haben eine grosse Bewandtnis mit dem Jahr 1972. Der eine ist im Februar 72 Abfahrts-Olympiasieger geworden und der andere ist im Dezember 72 auf die Welt gekommen. Hermann Mayer, Bernhard Russi.
Schon die erste Überraschung.
Was ist die erste Überraschung? Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir dieses Gespräch heute in Bühnendeutsch führen.
In welchem Deutsch?
In Bühnendeutsch.
Okay, gut. Also,
was ist die erste Überraschung,
ja, die ich bin? Ja, dass er 72 geboren ist, habe ich nicht gewusst.
Ja, für das hast du ja mich. Ich sag dir.
Ich habe gedacht, er ist in 82 geboren, so wie er ausschaut heute.
Ah, oh, ja. Müssen wir bei den Brünen was machen, ja.
Nein, aber eins kann man, glaube ich, schon festhalten, Hermann. Du bist drahtig wie nie zuvor. Was machst du?
Ja, drahtig, ich würde sagen. Also, wenn ich mir generell anschaue, wo wir beim Aktuellen sind, wenn man sich so ein bisschen die Technik anschaut, habe ich so ein bisschen das Gefühl eben im Skiweltcup, dass die auch sehr drahtig sind, im Moment ausschauen. Also, irgendwie hat sich wieder ein bisschen was verändert. Mhm. Nicht mehr so das ganz körperlich Starke, eher natürlich die Abfahrer. Mhm. Aber die Techniker sind meiner Meinung nach, ja, drahtig wie Bernhard und so weiter. Also habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Also das heißt, du wirst zur männlichen Antwort auf Lindsay Vonn avancieren und demnächst ein Comeback geben?
Nein, sicherlich nicht. Also da ist der Zug abgefahren und nein, ich wüsste gar nicht warum. Also im Endeffekt, mir geht es sehr gut und da brauche ich dann nicht mehr zurück. Also im Endeffekt irgendwann war es halt für mich so Schlussstrich und fertig und einfach andere Dinge im Leben zu erkunden und zu machen.
Aber wie oft schnaust du jetzt wirklich die Ski an, so im Winter? Also
ich probiere schon, also ich habe es ein bisschen verlagert eigentlich die letzten Jahre. Was mir sehr gut gefällt, ist dieses Skitourengehen, das wäre irrsinnig gern. Und was mich überrascht hat eigentlich gegenüber früher als Kind, was eine große Plagerei war, eigentlich der nordische Skisport, Langlaufen. Da wahnsinnig gern Langlaufen und mich wundert selbst, wie weit ich eigentlich da so dahin laufen kann. Es ist wahrscheinlich nicht so schnell, aber relativ, darum heißt es ja lang laufen. Und ja, dann ist wahrscheinlich da eine gewisse Distanz. Und das hat sich wirklich so entwickelt, dass es einen gewissen Spaß macht. Und es wirkt natürlich auch, ja. Man hat dann relativ eine gute Kondition. Und das Schönste ist halt, das in der Natur draußen. Und das Langläufer gibt es nicht so richtig viele. Und das macht es einfach so schön. Also die Natur kann man noch viel mehr aufnehmen, finde ich.
Gut, ich habe im Vorgespräch bemerkt, dass ihr euch intensiv mit den Rennen in Adelboden befasst habt. Ja. Das freut mich sehr. Bernhard, Marco Odermatt, sein Coach, der Krug-Heli, den du ja natürlich auch noch kennst, Hermann, von ÖSV-Zeiten, der hat gesagt, der Marco wäre sehr, sehr clever gefahren, aber wenn er gewollt hätte, wäre er noch mindestens 8 Zehntel schneller gewesen. Würdest du das unterstreichen?
Ja. Hundertprozentig. Und ich meine, wenn man die Fahrt vor allem im zweiten Lauf nochmals anschaut, dann da war jetzt nie ein kleiner Moment, wo ich gespürt habe, das war jetzt Limit. Das war vielleicht zu direkt oder das war zu eng. Und selbst die Einfahrt in den wirklich verrückten Steilhang, der viel abverlangt, die hat er so dosiert. Also nein, dosiert darf man halt einfach auch nicht sagen. Das ist das falsche Wort. Aber er ist sie halt einfach absolut perfekt gefahren. Ich habe mich gefragt, warum ist das möglich?
Was für eine Antwort hast du erhalten? Ja.
Hat der Marco schon öfters gegeben. Ich habe gehört, als er gesagt hat, ich bin in 3 Disziplinen am Start und ich weiß, dass ich jedes Rennen gewinnen kann. Und wenn du mit dieser Überzeugung am Start stehst, das ist Punkt 1. Mhm. Und Punkt 2, wenn du mit der Überzeugung am Start stehst, ich habe die besten körperlichen Voraussetzungen von allen. Das ist so, das kann es nur vom Zusehen bestätigen, sonst nicht. Aber wenn du natürlich in den Schlusshang kommst und weißt, alles in blau, ich schon auch, aber ein bisschen weniger blau als die anderen, dann wird der Schlusshang eigentlich nur noch zur Showbühne.
Der erste Adelbodensieger in der Geschichte, Martin Julen, 1955, der hat gesagt, der Odermatt, der hat eine innere Uhr. Der weiß genau, wie viel es braucht, um zu gewinnen. Hast du das auch so wahrgenommen?
Nein, ich muss sagen, ich habe eigentlich das ganze Rennen ehrlicherweise nicht verfolgt, aber was ich gesehen habe, war sein Fort. Und die wird natürlich dann überall gespielt als großer Gewinner. Und die habe ich gesehen und was mir einfach schon, was so toll anzusehen ist, ist einfach dieser Wille. Dieser Wille, einfach da so nach vorne zu gehen, dann hineinzugehen in den Schwung, zu beschleunigen, mit einer Überzeugung am Limit sich so zu bewegen und annähernd mit einer Selbstverständlichkeit, was ja wiederum nicht ist. Das braucht ja oft dann ein kleiner Fehler und man fühlt sich dann schon wieder irgendwie aus der Mitte genommen. Aber er hat das eigentlich mit einer Entschlossenheit gemeistert. Und das braucht es natürlich darunter. Also jetzt speziell, wenn der Start da so steil weggeht, da haben wir gleich sofort den Rhythmus, hat extrem hohe Geschwindigkeit. Und das ist mir auch aufgefallen, vor allem bei dem zweiten Lauf, dass die Geschwindigkeit relativ hoch war eigentlich für den Riesentorlauf. Und einfach, ja, diesen Schwung da so mitzunehmen, das war schon Marke, was man nicht sehr oft sieht, sage ich einmal. Aber bei ihm natürlich das fünfte Mal hintereinander. Mhm. Und man merkt einfach, diese Routine, was er jetzt da angesammelt hat, die sitzt jetzt komplett um. Und eigentlich dieses Material düfteln und nie sie immer weiterzuentwickeln, das fasziniert mich eigentlich am meisten, weil er ist noch lange nicht satt. Und das ist eigentlich das Hervorragende. Das merkt man bei so einem Rennen. Das ist richtig toll.
In diesem ewigen Weltcup-Ranking, Weltcup-Sieg-Ranking nähert er sich ja deiner Marke. Du hast inoffiziell 55 Rennen gewonnen, offiziell halt 54. Jetzt hat Alberto Tomba kürzlich gesagt, naja, der Odermatt ist unbestritten ein guter Skifahrer, aber der größte Teil von seiner Konkurrenz hätte sich selber eliminiert. Also er denkt da natürlich an Kilde und an Sarrazin in erster Linie. Siehst du das ähnlich?
Nein, ich sehe das eigentlich nicht so, weil im Endeffekt muss man sich immer erst durchsetzen, egal wer da ist. Weil er hat sich auch nach oben gearbeitet, da hat es genauso andere gegeben. Und im Endeffekt ist für mich die große Bewunderung da, was er wirklich alles unterordnet. Also er hat wirklich so diesen Willen, dass er den Sport, glaube ich, natürlich ganz, ganz oben hinstellt. Und das ist das Besondere. Weiterzuarbeiten, die Vergangenheit vielleicht herzunehmen, was auch gut funktioniert, was auch schlecht funktioniert. Und diese ganzen Dinge, die sind absolute Professionalität auf höchstem Niveau. Und da spielt es keine Rolle, ob da wer verletzt ist oder nicht. Jeder probiert da irgendwo ganz vorne zu sein und er setzt sie ab. Und das nächste ist eben eigentlich in drei Disziplinen. Und wenn es ab und zu einmal nicht ganz für oben reicht, dann merkt man schon wieder ganz genau, was da im Oberstübchen los ist, was kann ich wieder machen, dass beim nächsten Mal anders ist. Und das ist einfach so. Da ist er sicherlich, im Moment sticht er da wahnsinnig hervor. Also mit dieser Akribidität, was er da arbeitet, Akribie, das ist toll.
Hast du der Analyse des Herminators was einzuwenden oder was zu ergänzen?
Nein.
Du sitzt solidarisch in deinem Stuhl.
Ich hab zugehört und habe genickt und das ist... Es ist nicht nur fantastisch, sondern es ist auch verständlich. Also abgesehen vom Akzent, wo ich manchmal schon ein bisschen überlegen muss, was wollte er jetzt auch wirklich sagen. Aber ich habe es dann schon verstanden am Schluss. Nein, Spaß beiseite. 100%. Es ist auf den Punkt gebracht. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen. Und wir sind nicht die Einzigen, die darüber sprechen. Ich glaube, alle müssen sagen, es kommt daher... Ein Riesentalent, ein Sporttalent. Marco Odermatt könnte gerade so gut Eishockeyspieler sein. Der Fischer hätte ihn gerne in seiner Mannschaft.
Bist du sicher?
Ich bin 100%.
Warum?
Ob er ihn gerne in der Mannschaft hat, das weiß ich nicht.
Aber nein, aber warum wäre Marco Odermatt...
Er sein, weil er ist multisportiv, er kann den Salto aus dem Stand, er weiß immer in jeder Bewegung, weiß er, wo sein Schwerpunkt ist und er kann das... Es ist nicht Zufall. Und der Grund, warum das so ist, und dann wiederhole ich mich jetzt wieder mal, der Marco war nie ein Stangenfresser. Mhm. Musste nie ein Stangenfresser sein, weil sein Vater, den Walti, hat ihn dann rausgenommen. Die sind Freiskifahren gegangen. Freerider, er könnte der beste Freerider der Welt sein. Wenn du, und ich komme jetzt noch ganz kurz auf Adelboden zurück, Wenn du natürlich so ein Gelände hast, das auf einen Typ wie er zugeschnitten ist, der alles kann, der schnell sein kann, der kann um die Ecken, der kann auf einem Bein, auf zwei Beinen schiefern, kannst du ein Rennen organisieren vom Start Konisbergli bis ins Ziel ohne Tore. Das gewinnt der Marco.
Mhm.
Das gewinnt der Marco, weil er die richtige Linie findet und genau so ist es gefahren. Mir ist vorgekommen ab und zu, da sind gar keine Tore. Der fährt ja nur das Gelände und zwischen den einen hat der Kurssetzer noch die Tore gesetzt. So, das war mein Gefühl über ihn. Nein, es ist klar so und das Ende ist nicht abzusehen.
Und auch deshalb, weil er immer noch diese kindliche Freude hat und ich behaupte, dass er diese Freude am Leistungssport auch hat, weil er sich zwischendurch auch mal, wie ihr beide das auch getan habt, mal ordentlich abschießt. Mal in die Bar geht und einen über den Durst trinkt, im passenden
Augenblick. War kein Schütze. Ich habe wenig geschossen.
Nein. Aber du hast ja auch, ihr habt beide legendäre Partys gefeiert. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt für einen jungen Leistungssportler, dass er auch diese Jugend, also dass er auch das tut, was alle anderen Jungen auch machen.
Ja, was alle anderen machen, es gibt schon genug Entbehrungen, sonst kommt man da nicht hin, das ist einmal klar. Aber natürlich, also ich glaube schon, dass er weiß, dass gewisse Dinge, ich meine, die psychologische Herausforderung, vor allem in den schnellen Disziplinen, ist enorm. Also das ist ja, es geht ja teilweise, muss man sagen, wenn man stürzt, ist man da in einer Verletzung zumindest mal sehr nahe, also wenn nicht mehr. Und das Ganze einmal im Kopf zu verarbeiten und dann ständig über Trainings, weil man sieht dann hauptsächlich die Rennen, dass man dann irgendwo nochmal ein bisschen ausbrechen muss aus der Normalität, ist, glaube ich, ganz logisch. Das ist eigentlich nur das Wenigste, was sein kann. Mhm. Und dass man da irgendwie wieder seinen Geist ein bisschen entspannen kann, das Ganze. Und dann, was ist Normalität? Aber im Endeffekt, ein Hauptfokus ist logischerweise, und das sieht man schon bei den Schnellsten, liegt auf dem Sport und wahrscheinlich noch viel mehr, was bei uns logischerweise noch war. Mhm. Aber das ist natürlich der Grundsatz, ja, des Erfolges. Aber es braucht genauso eine gewisse Regeneration dazu. Wie das ein jeder macht, ist dann, glaube ich, unterschiedlich. Das weiß man auch aus der Vergangenheit von den besten Sportlern. Ja, je älter das man wird, sage ich einmal so, ist die Regeneration noch entscheidender. Aber dann ist wahrscheinlich eher gescheiter beim Party machen, ein bisschen zurückschalten, weil dann muss man sich von der Party regenerieren und das ist dann eher schlecht. Man sollte sich eher vom Sport regenerieren.
Hast du?
Marcel, ich muss Ihnen kumpen. Ich muss da unterbrechen.
Ja, gut.
Weil der Hermann hat jetzt 2, 3, 4, 5 Mal Regeneration gesagt. Mhm. Und ich habe ihn so richtig kennengelernt in der Regenerationsphase. Das ganz Verrückte, weißt du noch, als das war? Nein, vielleicht nicht mehr.
Ich war also den Hermann hast du in der Regenerationsphase kennengelernt, oder Marco?
Ich habe ihn schon kennengelernt, aber so richtig über das Wort Regeneration habe ich erst dann nachgedacht, wusste erst, was es bedeutet. Nämlich, wir waren im gleichen Hotel in Hakuba.
Mhm, mh.
Weißt du, von was ich spreche?
Ja, ja, ja.
Die legendäre, also, ja, der legendäre Abflug vom Hermann.
Mhm.
Dann haben alle gedacht, okay, der wird jetzt einmal 2, 3 Jahre weg sein oder mindestens bis Ende Saison. Ich habe das Zimmer gehabt. Ich wollte ein bisschen ausruhen am Nachmittag. Und kaum so ein bisschen eingeschlafen, höre ich ein Lärm auf dem Gang draußen, gehe raus und sehe den Hermann auf dem Rad. Und dann hat er mir so ganz locker erzählt, was Regeneration ist. Er hat dort regeneriert und die Geschichte kennen wir, also kennen alle Skifans. Es war für mich der absolut größte Erfolg, den der Hermann hatte, nämlich Olympiasieger zu werden im Super-G nach diesem Abflug und nach dieser Regeneration. Übrigens so, ich habe dann auch angefangen, im Winter Rad zu fahren, auf dem Home-Trainer. Mhm. Hat nicht so viel gebracht, aber ich habe es dann mindestens verstanden.
Du bringst mir wieder das Drehbuch komplett durch. Ja, da wollte dann irgendwann einmal im letzten Drittel dieses Gesprächs das ansprechen. Jetzt machen wir es halt jetzt, oder? Ich habe letzthin wieder mal die Doku gesehen, die sehr gute meines Erachtens ORF-Doku, wo der Peter Brunner gemacht hat, zu deinem 50. Geburtstag. Natürlich, wo dieser Sturz im Zentrum gestanden ist. Und ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben, dass du bei diesem Wahnsinnsabflug ohne Verletzung davon gekommen bist. Also eine ganz schwere Verletzung. Ja. Geht es dir ähnlich, wenn du dir das heute anschaust?
Ja, schon, weil es lässt sich ja nicht vermeiden. Es ist immer wieder, flackert das Ganze einmal über den Bildschirm. Und schon, also wenn man so genau anschaut, wie es eigentlich da den Körper und dann eigentlich die Beine bei der Lendenwirbelsäule sozusagen, wie es das eigentlich so abwinkelt, muss man sagen, boah, schon ein großes Wunder, weil es schaut so aus, als da natürlich ein Bruch der Lendenwirbelsäule war da schon sehr, sehr nahe. Mhm. Es hat sich dann festgestellt, es war eh so ein bisschen was da, darum habe ich ja dann immer ein bisschen zu kämpfen gehabt, eine Zeit lang. Aber es war nichts, Gott sei Dank, nichts Dramatisches von dem her. Aber ja, also die Bilder sind sicherlich heftig. Es war das große Glück natürlich der japanische Neuschnee, der was natürlich da enorm ist, was da für eine Mengen kommen. Das war andererseits wieder mit der Grund, warum dieser Sturz überhaupt passiert ist. Also es ist für und wieder Glück und Pech. Aber ja, eigentlich kann man nur sagen, Glück, dass das so ausgegangen ist. Und natürlich das dann darauf folgend, dass man nochmal teilnehmen kann, weil der Ergometer war ein Wahnsinn. Der japanische Ergometer, war wie ein Tamagotchi. Also im Endeffekt habe ich nicht genau gewusst, ist das jetzt zum Radfahren oder irgendwas, war wie ein schweres Gerät.
Also richtig rostig.
Unwahrscheinlich. Rostig war. Ja. Er war sehr rostig. Einen gelben Ergometer habe ich überhaupt noch nie gesehen. Und wenn wir den da nach oben gebracht haben, das war eigentlich das Schlimmste, weil der war so schwer, also war gescheiter gewesen, man war draußen irgendwo gefahren. Also ein schweres Gerät und das haben wir dann dementsprechend prügeln müssen, damit es dann für die Regeneration funktioniert.
Ich hab noch etwas, es ist keine Frage, die von dir kommen könnte.
Ah, okay.
Nein, gut. Wenn ein junger Skirennfahrer wissen will, was Überzeugung bedeutet im Abfahrtsrennsport, dann muss er das Bild nehmen, wo man dich quer in der Luft sieht, die Ski höher als alles andere, aber weißt du, wo waren die Augen? Auf die Linie fixiert. Ja. Der hat inmitten des Sturzes noch daran gedacht, ich werde landen und muss dann weiterfahren.
Das stimmt, ja. Ich war eigentlich schon noch im ersten Drittel der Flugphase auf alle Fälle. War überzeugt von dem Ganzen. Im zweiten Drittel der Flugphase war mir dann schon gedacht, jetzt wird es dann ein bisschen weiter werden. Im letzten Drittel der Flugphase habe ich nur mal geschaut, den Kopf, und dann ist es zur Detonation gekommen. Aber am Anfang war es richtig.
Bild, ja. Wie die Augen genau in die Richtung der Linie gehen und die Ski sind schon höher als alles andere.
Bravo, diese Frage hätte ich wirklich nie gestellt. Ich bin so stolz auf dich. Wirklich, das war dein Meisterstück jetzt. Ich glaube, ich 21. Sendung hast du endlich mal eine anständige, schlaue Frage gestellt.
Oder? War das der Abschluss?
Ja, ich glaube, jetzt müssen wir eigentlich aufhören. In der Dokumentation sagt der Werner Markreiter, wenn der Super-G am Tag danach gewesen wärst du nicht einsatzfähig gewesen. Aber du warst ja bei der Besichtigung. Ich glaube nicht, dass dich jemand am Start hätte hindern können, oder?
Glaube ich auch nicht. Also im Endeffekt bin ich bei der Besichtigung gewesen, war ein bisschen unter Schmerzen, aber wäre das Rennen gestartet worden, wäre ich gefahren. Also im Endeffekt wäre die Frage gewesen, was kommt dann richtig raus? Mhm. Weil wir uns dann irgendwann natürlich komplett einfahrt da irgendwo, dann ist logisch, da geht es nicht mehr. Aber ich hätte es sicherlich probiert, weil es war soweit in Ordnung und ich habe schon gemerkt, natürlich, es ist nicht ganz perfekt, aber ja, das Rennen ist dann immer wieder was anderes. Wenn ich jetzt an den Start gehe, dann hat man schon eine ganz andere Adrenalin und ich bin überzeugt, dass ich da gefahren werde. Ja.
Aber es war dann 3 Tage oder nach dem Sturz. Ja. Wie stark waren die Schmerzen an dem Tag noch?
Ja, es hat eigentlich funktioniert. Es war das Knie, war am Anfang sehr, sehr geschwollen. Und im Endeffekt ist das erste, habe ich überhaupt noch nie gehabt. Vorher ist das punktiert worden. Das heißt, man hat eigentlich einen Bluterguss rausgezogen aus dem Gelenk. Und das sollte natürlich unter absolut sterilen Bedingungen stattfinden. Mhm. Jetzt war das Ganze in Japan, in einem Hotelzimmer. Es war die Frage, ob das dann so richtig steril ist. Aber es war natürlich, der hat dann das rausgezogen, eigentlich der Arzt. Und dann habe ich auf meinen Fuß wieder das Knie wieder abbiegen können. Und ich denke, das ist eigentlich eine tolle Geschichte. Also im Endeffekt war dann nicht viel. Und ich habe dann eben gleich geschaut, dass ich mit dem Ergometer dann fahre, damit ich eigentlich das Ganze, der Kreislauf und das Ganze wieder, das System in Schwung kommt. Und habe eigentlich dann über die Lymphe das Ganze dann relativ gut abtransportiert. Mhm. Das war's. Also es hat dann am dritten Tag, muss ich sagen, super funktioniert. Das Einzige, habe ich natürlich die Schulter habe ich ziemlich gespürt. Und der Start war aber so ein bisschen steiler, Gott sei Dank. Da habe ich nicht gewusst. Also der Start war sicherlich nicht das Beste, aber es war egal. Es war dann die Fahrt da zumindest, die war gut und im Endeffekt war das schon war sicherlich ein ganz ein spezieller Moment, wenn man eigentlich vorm Aus ist und dann Gold gewinnt innerhalb kürzester Tage, da passiert schon einiges, glaube ich, mit den Menschen und vor allem mit dem Geist, wie knapp eben wieder Niederlage, Erfolg zusammenliegt und das hat halt meistens nur der Sport.
Es ist beispielslos, oder, was er geleistet hat in Nakano. Oder kommt dir was?
Unter anderem, wir haben nicht genug Zeit, all die anderen Beispiele auch noch zu erwähnen. Da
kommen wir dann gegen Schluss.
Kommen wir immer?
Ja.
Okay, gut, also ich nehme nichts vorweg.
Ja, bitte nicht. Wir machen jetzt einen Übergang in die Aktualität. Du hast ja dann in Nagano auch einen Riesenslalom gewonnen, warst Weltmeister im Riesenslalom und jetzt hat Marco Odermatt in Adelboden gesagt, es stellt sogar WM und Olympia in den Schatten, diesen Riesensalom in Adelboden. Würdest du ihm recht geben?
Ha, schwierige Sache. Ich glaube, das ist, wie man es sehen will. Also, Olympische Spiele ist halt schon die Spezielle mit den allen 4 Jahren. Also der Abstand mit den 4 Jahren, das ist enorm. Da kann sich so viel tun. Und man ist in Form, man ist nicht in Form, man ist verletzt. Man tut sie meistens leichter, wenn man am Anfang dabei ist und nicht unbedingt als Favorit da hineingeht, dann kann man sehen, dass das Ganze funktioniert. Aber wenn du Favorit bist, dann ist der Druck eigentlich komischerweise bei so einer Veranstaltung meistens noch relativ hoch. Du warst alle 4 Jahre und jetzt hast du vielleicht alles gewonnen und das geht vielleicht nur irgendwo ab. Ich kann mich erinnern, auch nicht mehr, Moser Bröll war das natürlich extrem. Die hat alles gewonnen gehabt. Und dann geht es eigentlich um den Olympiasieg. Und der war dann 1980 da, in Lake Placid, oder? Mit Leo Stock eigentlich.
Ja.
Und das muss eine enorme Befreiung natürlich sein. Wenn du alles gewinnst und genau sowas geht ab, sind schon immer so Dinge, oder es gibt Sportler, alles gewonnen, Kitzbühel-Sieg geht ab. Das ist vielleicht auch ein bisschen so ein Ding. Also es ist auch so ein Mythos. Aber Olympische Spiele hat schon immer Adelboden und Wengen, Kitzbühel, das sind Rennorte, die haben ein besonderes Flair. Die sind jährlich da. Das ist wahrscheinlich Formel 1, was weiß ich, Monaco, ja. Ist halt auch, ob das jetzt ganz so spektakulär ist, wenn du jetzt immer im Kreis fahren und Monaco-Sieger bist Monaco-Sieger. Und das sind halt einfach die Dinge. Du kommst irgendwo hin, das hat einen Namen, sowas zu gewinnen, toll. Aber in Wahrheit, Olympiasieg ist einfach was anderes. Jeder ist gleich, jeder hat, die Sponsoren sind herunten, man hat einen normalen Anzug an, man hat einen Helm auf, ohne irgendeinen großen Aufdruck. Das finde ich schon, ist ein anderer Sportart. Das ist nochmal irgendwie auf dem Niveau, wie man es eigentlich auch noch dazu mal gesehen hat.
Gut, der Marco ist ja schon Olympiasieger im Riesenslalom, also kann man jetzt schon sagen, dass ihm mittlerweile Adelboden wichtiger ist, oder? Ist ja klar. In Adelboden wurde neben diesem grandiosen Riesentorlauf auch Slalom gefahren. Und jetzt bringe ich den libanesischen Slalommeister 1968 ins Spiel.
Entschuldigung, falsch.
69.
1969,
sorry. Ja. Sorry.
Les Cedres.
Sorry. Ja. Es war für mich einer der
Wahnsinn. Libanesischer Slalom.
Ja, sorry,
aber Entschuldigung, ich will es noch was erwähnen.
Ja, er ist so stolz auf diesen Titel. Er ist so stolz auf diesen Titel. Nein, für mich war das eines der großartigsten Slaloms, den ich je gesehen habe, oder am Sonntag. Ich weiß, du hast nicht richtig zugeschaut, aber es haben sich 14 Nationen für einen zweiten Durchgang qualifiziert, oder? Da sind wir in den Speed-Disziplinen ganz weit weg davon, dass 14 Nationen in den Top 30 drinnen sind. Jetzt gibt es natürlich immer mehr, die sagen, naja, die wahre alpine Königsdisziplin ist eigentlich der Slalom. Was sagst du dazu?
Dann müsstest du sagen, dass die Abfahrt keine Königsdisziplin ist und der Riesenslalom, so wie er gefahren wurde von Odermatt, auch keine Königsdisziplin.
Gut,
ich kann das nicht. Also was ich nachvollziehen kann und was ich mit dir absolut einig bin, was die dort gefahren haben, ich habe es bis spät in die Nacht, ich glaube 2-3 Mal angeschaut, vor allem der zweite Lauf.
5-mal hast du im Vorgespräch gesagt, du hast dir 5-mal angeschaut.
Ja, beim 4.
Hermann 6-mal, oder? Ich habe es euch ja drum gestritten, oder?
Nein, aber da kommt einer nach dem anderen runter und denkst, und der ist jetzt wirklich über dem Limit gefahren. Jetzt ist Ende der Saalsee, jetzt ist das Podest irgendwie einmal gefüllt und da geht es immer wieder weiter und weiter und weiter, genau, und weiter. Ja. Und ich habe im Riesenslalom über Respekt vor dem Ziel angesprochen. Zum Schluss habe ich überhaupt keinen Respekt mehr gespürt. Die haben alle gesagt, so, jetzt ist fertig mit Respekt in dem Ziel an, jetzt geht es einfach ran und raus. Also da geht man einfach runter. Das sind wahre Künstler, oder? Das ist schon klar. Das dürfen wir sagen. Wir haben ja, das war ja ein Krieg für uns, um die Stangen herumzufahren. Übrigens,
nachher mal Achter in Wesona, meinte ich, oder nach dem ersten Lauf, oder? Also noch höher einzuschätzen als dein Libanon.
In zwei Läufen.
Ah, im zweiten Tor.
Ja, ja.
Entschuldigung. Nach dem ersten hast du geführt, oder? Okay.
Ja.
Eben.
Nein, echte Künstler. Wenn man auch noch bedenkt, wie nahe der Ausfall ist. Der Ausfall ist bei Zentimetern, bei Millimetern. Das ist ganz verrückt, unglaublich. Und mit diesem Wissen musst du da hinein. Und du kannst die Spitze nicht immer so steuern, wie du willst. Die macht ab und zu auch Sachen, die du nicht willst oder nicht beeinflussen kannst. Großartig. Jetzt die Disziplin umzuenden und vom König zu sprechen oder Königin, wäre gegenüber allen anderen nicht in Ordnung. Das gibt es eigentlich nicht. Ich finde nicht, dass es eine Königsdisziplin gibt.
Ja, aber Fakt ist, du kannst auf der Welt, gibt es mehr Orte, wo du Slalom fahren kannst, wie Abfahrt fahren kannst.
Ich finde schon, es ist halt einfach, ich brauche fast keine Sicherheitsvorkehrungen. Ich kann eigentlich auf jeden Gemeindehügel fast runter trainieren. Oder wie es Alberto Domba damals war, glaube ich, hat es immer geheißen. In Bologna hat ihm sein Vater was Eispisten aufgespritzt, mehr oder weniger, und er ist ein bisschen runtergefahren. Das kannst du bei der Abfahrt, wird es schwierig. Und ich glaube, der Spannungsmoment ist halt auch irrsinnig toll, logischerweise, im Slalom. Eben wie im Riesenlauf mit den zwei Durchgängen. Aber andererseits, wenn ich jetzt wieder hernehme, ein Rennen wie, ich sage mal, Gröden ist immer überschaubar ein bisschen, aber wenn man sich da eben an Franjo van Almen angeschaut hat oder eben Marco Odermatt, der Zweikampf auf höchstem Niveau darunter, der hat mich jetzt wieder schon wahnsinnig fasziniert, mit der extrem hohen Geschwindigkeit dann über diese Mauer darunter, mit so einem Risiko, fast eigentlich wie ein Freestyler, wie der Franjo van Almen daherkommt, also das ist schon abartig. Also es war ein Zweikampf höchste Niveau. Und dann auch der Super-G-Sieg in Beaver Creek von Vincent Kriechmeier, wo der eigentlich ein hervorragendes Rennen gefahren ist. Das sind schon
bei miesesten Bedingungen.
Ja, genau.
Miesester Sicht.
Muss man wirklich sagen, das sind schon Dinge, die stechen heraus einfach. Weil einfach der Faktor Geschwindigkeit noch dazu kommt. Ich sage mal, Slalom, wenn ich rausfliege, fliege ich halt raus. Ja, da ist meistens nicht, aber die psychologische Komponente eigentlich, das ist vielleicht, ja, ich gewinne das Rennen nicht. Aber sage ich mal, mit 120, 130 km/h, bei schlechten Sichtbedingungen, bei weiten Sprüngen und so weiter, und da nochmal so ans Limit zu gehen, das ist dann schon nochmal ganz eine andere Liga, die was man im Fernsehen ja gar nicht so mitkriegt. Da muss man nebenbei sein, dass man dann sagt, was passiert eigentlich da? Was sind das für eine irrsinnigen Geschwindigkeiten? Und dann weiß man das dann schon richtig zu schätzen. Aber der sportliche Wettkampf zum Zusehen, die Spannung, ist im Slalom natürlich ein Traum. Und es gibt halt richtig schöne Slalomstrecken, das muss man auch sagen, wo einfach das dann richtig super transportiert wird.
Weil ich könnte dich jetzt hinkumpen. Ne?
Du hast gerade gehört über einen Knopf im Ohr, dass der Russi etwas
Nein, aber wir können, sagen. Aber wir könnten uns natürlich einigen bei der ganzen Diskussion Königsdisziplin und so weiter. Lassen wir den König am Berg der Abfahrt und der König auf dem Parcours lassen wir dem Slalomfahrer. Die Slalomfahrer kommen mir vor wie Ninja Warriors. Ja, nein, also positiv gemeint. Die können, das sind Ninja Warriors, das ist der Parcours, das ist der Kurssetzer, der entscheidende Sachen macht. Der Abfahrer und bis zu einem gewissen Punkt auch der Super-G-Fahrer, weil ich sehe ab und zu keine großen Unterschiede mehr. Das ist der Kampf am Berg. Also du kämpfst um den Berg. Es heißt ja auch Abfahrt. Man startet irgendwo zu oberst am Berg und will ins Tal hinunter. Das ist die Geschichte der Abfahrt.
Entschuldigung, wenn er da was ist, schon.
Er beginnt jetzt auch so. Du kannst eigentlich gehen, oder?
Was? Gut. Ich freue mich.
Ja, was schon toll ist, das muss man sagen, ist wirklich die was man mit der Setzung machen kann. Und das natürlich beim Slalom, mit der Art von der Setzung oder auch im Super-G.
Ja, ja.
Man kann komplett unterschiedliche Sachen machen. Und das ist das Schöne. Mhm. Und bei der Abfahrt, die ist halt meistens gleich. Das sind halt meistens die Schneeverhältnisse, was der große Unterschied eigentlich ausmacht. Aber bei Slalom mit der Setzung Anti-Kostelic seinerzeit und so weiter, das wird dann teilweise ein Hindernislauf und so. Aber oder beim Super-G, entweder ich lasse gerade runter oder ich habe wirklich vor, ein bisschen raus, kann variieren. Und diese Dinge macht es einfach interessant. Und wahrscheinlich natürlich umso mehr, wo man halt natürlich sich da noch ein bisschen auskennt, auch dann tut man sich dann auch ein bisschen leichter.
Aber wenn Sie im Slalom mal Kostelic gedächtnismäßig setzen, dann schreien Sie ja alle wieder Zeta und Morgia, oder wie jetzt passiert in Madonna di Campiglio, zweiter Lauf, war wieder mal eben wirklich Kostelic anmutend. Und da haben alle gesagt, das kann man doch nicht machen, da ist zu wenig Tempo drin, das kommt am Fernseher zu langweilig rüber. Für mich war das einer der geilsten Slalomläufe, die ich gesehen habe in diesem Jahr, dieser zweite in Madonna.
Ja, für mich auch. Also ich wäre ein Befürworter, dass vielleicht sogar vollamtliche Kurssetzer da werden. So Künstler, die richtig auch sich zur Aufgabe machen, ich muss was Neues, ich muss etwas Neues erfinden, muss eine neue Kombination erfinden. Und dann gibt es nicht nur Dreier-Vertikalen, sondern gibt es auf einmal eine Achter-Vertikale. Ich möchte sowas sehen, irgendeinmal. Da kann man auch darüber sprechen. Also Ante Kostelic fehlt mir hundertprozentig in der Kurssetzung. Er hat auch andere stimuliert, irgendetwas zu probieren. Und ich finde das großartig, wenn ein Trainer den Mut hat, etwas so zu setzen, das die anderen gar nicht gesehen haben. Habe ich eine Geschichte gehört, die mussten umstecken, weil man die Vertikale von beiden Seiten fahren konnte.
Ja, das war am Semmering.
Ja,
wo aber
war das wirklich so?
Das war am Semmering und wir haben uns ja das letzte Mal darüber unterhalten. Da sind wir beide noch davon ausgegangen, dass die Jury zum Schluss gekommen ist. Nur angeblich war es so, dass die Schifrin gesagt hat, ihr müsst da umsetzen. Und ich meine, das kann ja nicht sein, dass eine Athletin zum Rennleiter geht und sagt, ihr setzt jetzt um und das passiert dann auch. Findest du das gut?
Nein, ich finde das gut, wenn es mehrere Varianten gibt und mehrere Varianten zum Fahren gibt eigentlich von dem Ganzen. Ich glaube eher, da muss man ein bisschen aufpassen, da war es schon ein bisschen ein Thema natürlich vom Vortag, dass die Pistenpräparation war ziemlich am Limit, nehmen wir es mal so. Ja. Es waren die Wetterbedingungen, es war irrsinnig warm, es ist dann sehr unruhig geworden und das hat vielleicht ein bisschen reingespielt. Es spielen ja immer so viele Dinge rein. Das heißt also, habe ich perfekte Bedingungen, dann glaube ich, kann ich was ausschmücken, wo fast, sofern die Sicherheit komplett am Spiel steht, wo man es interessant machen kann. Aber oft sind eben im Skisport noch andere Faktoren, die was da mit reinspielen. Und die, glaube ich, werden oft auch bedacht. Und das, glaube ich, war da eher der Grund, was da, glaube ich, warum Michaela Schifrin gemeint hat, das sollte man vielleicht anders regeln.
Ja, aber du als ehemaliger Top-Funktionär der FIS, als Chef vom Alpinkomitee, auch die Frau Schifrin muss doch zuerst... Es gibt eine Athletensprecherin, oder, wo sie nicht war an dem Tag, muss sie doch über die gehen und die geht dann zur Jury, oder? Das geht doch nicht.
Ja, der Eingang, Weg ist richtig, so muss es sein. Oder wenn die Athleten, ich bin wirklich für das Mitspracherecht der Athletinnen und Athleten, wenn sie den richtigen Weg gehen. Und für das hat es in jedem Rennen eine offizielle Speakerin der Athleten. Nur, wir wissen ja, dass das eigentlich unheimlich schwer ist zu organisieren. Wie willst du die Meinung von wie vielen? Von 30, von 15, von 30 oder von 50? Dann muss es eine demokratische Meinungsbildung geben. Das könnte man heute über WhatsApp und so weiter. Ich befürworte das. Nur, es ist verdammt schwer durchzuziehen. Und du hast absolut recht. Wenn jemand zur Jury gehen will und kann und muss, dann sind es entweder die Trainer, die untereinander absprechen, wir müssen das mit der Jury besprechen, auch die haben das Mitspracherecht, oder es ist dann die Fahrerin in diesem Fall, die das machen muss.
Du hast auch immer einen direkten Weg gemacht zum Hujahr, oder?
Ja. Ich glaube, es waren andere Zeiten. Da war es war da mehr Diktatur. Also im Endeffekt war es da sehr schwierig. Da hat der Läufer wirklich überhaupt von dem her Rechte schon, gerade einmal, dass er mitgefahren ist, aber sonst irgendwo Anspruch zu stellen auf irgendwo Dinge, war wirklich enorm schwierig und
es gab diese offizielle Version noch nicht. die weiß so, dass die Athleten
auch, weil die Athleten sprechen
auch, und, ja. Dass Athleten auch in den Komitees ja. das Sagen haben. So, das gab es
noch. Aber da waren viele Dinge. Sag einmal, bei uns allein, weil meine sogenannte Zeit, was ich da überschritten hätte, es hat keine offizielle Uhr nicht gegeben. Das heißt also, die Uhr war nach dem Rennleiter, oder eigentlich nach dem, damals Günther Hujara, seine Uhr war die richtige, keine andere Uhr. Das heißt also, es muss eigentlich unten eine Uhr, seitdem läuft unten eine Uhr mit.
Also für uns ist es 55, ich habe keine Ahnung. Für uns ist es 55,
ja, oder? Genau.
Aber, nicht auf der Ruhr, sondern in der
aber es sind diese Dinge, oder das mit ja. der roten Linie, da war eine die Abfahrtslinie, logischerweise im Riesendorf bin ich ein bisschen längs immer, als wie bei der Abfahrtslauf, jetzt wäre ich früher stehen bleiben. Das waren aber so Dinge, da hat es keine Einsichten gegeben.
Also wir müssen kurz für die wenigen, die das damals nicht gesehen haben, Sieg, Riesenslalom in Waldisee, Bestzeit im zweiten Lauf, du schwingst ab und hast deinen Ski ausgezogen vor dieser roten
Linie. Ja, gibt es mittlerweile gar nicht
mehr. Und wurde es disqualifiziert.
Genau, wurde disqualifiziert, weil es früher so war. Ja, ich war zu eurer Zeit, war es ja ihr schuld in Wahrheit. Ja. Ihr seid runtergefahren, habt eigentlich schon vor der Ziellinie die Ski in die Kamera gehalten, damit man das sieht, wie ein Ski, dass man fährt. Und das wollte ich wahrscheinlich dann noch machen, habe aber die Regularien gar nicht so genau kennt, ja. wie das ist. Die waren dann verschärft aufgrund ihrer Vorgehensweise.
Bekennst du die Schuhe?
Ja, ich habe nicht so viele Bestzeiten gefahren, dass ich meinen Ski ausziehen hätte müssen.
Du hast ja dann im Rennen nach diesem Riesenslalom in Val d'Isère, wo du disqualifiziert wurdest, war Alta Badia, ja. wo du dann eigentlich ausschlaggebend warst, wieder für eine Erneuerung, dass man Ersatzstartnummern hat, oder?
Ich glaube, deswegen bin ich eigentlich in den ganzen Welthauptzirkus integriert gewesen, weil es immer wieder neue Sachen gibt.
Genau.
Also
genau.
Das war dann die Startnummer weg zwischen ersten und zweiten Durchgang. Und du sollst natürlich im zweiten Durchgang auch wieder deine Nummer anziehen. Und jetzt gibt es Ersatzstartnummern. Bei uns hat es keine Ersatzstartnummern gegeben. Haben gesagt, ja, der darf wieder nicht fahren. Das war gleich die Wochen drauf, das war nicht peinlich. Und im Endeffekt hat dann eben der Service muss ein Hardrock-T-Shirt auszogen. Ja. Und wir haben das einfach abgeschnitten, abgerissen und haben einen Vierer aufgemalt. Die Vierer war meine Nummer, also Vierer, ohne Sponsoren halt. Dann haben wir gesagt, ja, jetzt hat er eine Nummer. Dann haben wir diese Nummer einfach rüber da und mit dieser Nummer bin ich gefahren, die hat geflattert, ganz wild.
Natürlich und gut gerochen hat sie besonders, geht die Nummer, oder?
Ja, die war der recht Duft, so streng, recht streng, noch viel Arbeit. Und ja, im Endeffekt waren dann Ersatznummern am Start. Also es hat sich, war immer wieder ein bisschen eine Weiterentwicklung im Skisport. Mhm.
Reden wir über die Frauen. War ja unweit von hier in Flachau, war in Zauchensee, bei Michi Walchhofer zu Hause. Weltcup der Frauen, Abfahrt. Lindsay Vonn wieder gewonnen. Und ich habe mit dem Bernhard schon öfter diskutiert darüber, ob das jetzt Werbung ist für den Frauenskisport, dass eine 41-Jährige nach 6 Jahren zurückkommt und wieder gewinnt. Oder ist das ein Armutszeugnis für den Frauensport? Der große Womanizer Russi sagt immer, er findet das super, oder? Wie siehst du? Gut, du bist auch ein Womanizer, oder?
Nein, man muss sagen, die erste Mal ist großartig. Das ist wirklich großartig. Und was auch großartig ist, muss man sagen, die Technik der Medizin, da man dann sagt, ja, mit künstlichen Knien fahre ich dann wieder auf ja, Weltklasse-Niveau. Das finde ich einmal hervorragend, dass sie beweist, was möglich ist eigentlich. Mhm. Also es ist nicht zu Ende, wo man schwere Arthrose hat. Mhm. Und sie, ein künstliches Knie, hat natürlich die körperlichen Voraussetzungen immer schon mitgebracht. Und im Endeffekt hat sie jetzt nochmal weiterentwickelt. Mhm. Und ja, ich glaube einmal, dass der nächste große Anteil ist natürlich dann noch Axel Lundz-Windal, der dann schon nochmal eine sehr viel Erfahrung mitbringt, was Material anbelangt, logischerweise, und die Linienführung und so weiter. Und ich glaube, dieses Duo da im Gesamten, das ergänzt sich natürlich da hervorragend. Und dann kommt halt sowas zustande. Und jetzt kommt natürlich noch der psychologische Vorteil, wenn es einmal funktioniert, wie letztes Jahr, noch mal ein Schippchen draufzulegen über den ganzen Sommer, funktioniert jetzt noch besser. Und dann ist natürlich die große Motivation und das Selbstvertrauen da. Und dann ist man natürlich brandgefährlich, egal ob man jetzt 28 ist oder 41. Und ich glaube, 41 Jahre ist da sicherlich kein Thema nicht, weil mittlerweile einfach das Hochleistungsalter sicherlich weit hinausgeht, wenn man Cristiano Ronaldo oder so weiter anschaut, der ist ja immer noch in einer Top-Verfassung. Also von dem her, wenn ich auf meinen Körper schaue, dann glaube ich, sind Möglichkeiten für Leistungssportler hoch hinaus.
Nur Cristiano Ronaldo hat nicht 6 Jahre pausiert. Das ist der Unterschied zu Linz Yvonne.
Ich glaube, das wäre natürlich im Fußball, muss man schon einmal vergleichen. Also Fußball ist schon, es gibt ja, Gott sei Dank, findet ja Skisport eh noch eine Erwähnung. Aber man muss ja schauen, was weltweit eigentlich passiert. Und da hat der Fußball halt komplett überhand genommen. Mhm. Und diese kurze Zeit, wo eigentlich der Skisport da noch existiert, ist eh wahnsinnig wenig. Mhm. Und mit Pausieren hin oder her, ja, man... Cristiano Ronaldo spielt auch nicht mehr in der europäischen Liga. Das ist auch nochmal, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied. Aber
geht nochmal zur WM.
Nein, eben, genau. Das muss man schon sagen. Also, aber ich finde einfach sowas bewundernswert und es hat schon eine Vorbildfunktion, auf alle Fälle. Mhm. Vor allem, dass man einfach seine Motivation so lange behält. Das ist ja auch was Entscheidendes. Dass ich einfach meine Leidenschaft so lange ausüben will. Das ist ja eigentlich wie, wenn einer ein Hobby nachgeht, aber was mir egal ist meistens, wenn ich mein Modelleisenbahn eine Stunde früher oder eine Stunde später in Betrieb setze. Da muss halt der Ablauf fast immer stimmen. Und das ist über so lange Zeit. Und dann ein Mannschaftssport, das war ja noch dazu, da kommen schon viele Dinge dazu, die sind schon sehr, sehr bemerkenswert und eigentlich bewundernswert da.
Wir hatten aus Schweizer Sicht in Zauchensee keinen Podestplatz, aber wir hatten den 5. Rang von Janine Schmidt. Und ich bin mir sicher, du hast die bis vor diesem Rennen nicht gekannt.
Was heißt das?
Hä? Nein, du hast recht.
Du Janine hast recht. Schmidt war ist für dich aus dem Nichts gekommen.
Ja, ich habe nicht auf sie gewartet, dass sie jetzt Fünfte wird. Ja. Überhaupt nicht. Gerade auf dieser Abfahrt sind solche Sachen möglich. Wir wissen, es war ja nicht irgendeine Abfahrt, wo es zum Beispiel auch die Linz Yvonne gewusst hat, hier kann ich den Unterschied machen. Mhm. Dass diese Stellen gab es, Vorsicht. Und trotzdem haben sie es gefunden. Du hast den Swindal angesprochen. Ich unterstreiche das hundertprozentig. Da hat er genau erklärt, wo sie nur flachstellen muss und wo sie etwas herausholen kann. Also, aber so gesehen, herzlichen Dank. Ich glaube, wir müssen schon ein bisschen offen sein. Es ist ja immer möglich, gerade in dieser Disziplin, das ist im Slalom nicht möglich, im Riesenslalom auch nicht möglich. Da musst schon das Können... Das
technische Rüstzeug oder das muss dann vorhanden sein.
Aber in der Abfahrt ist es, wenn du eine gute Skifahrerin bist, ein guter Skifahrer, der das Gefühl hat, der auch den Mut hat, die Augen offen hat und sieht, wo die Spuren sind, dann ist so etwas immer möglich. Mhm. Und ich meine, wenn du irgendwer auch in Zauchensee, wenn du Fünfte wirst in der Abfahrt, dann heißt das mit anderen Worten, du hast das Rüstzeug, du bist bereit. Und jetzt kommt die Bestätigung.
Mhm. Wir haben ja in den letzten Monaten immer wieder über Mallory Blanc geredet, unsere große Zukunftshoffnung im Speed. Ist eine technisch sehr gute Skifahrerin, aber im Flachen verliert die konstant zu viel Zeit. Und das ist für sie ein größeres Problem, weil die meisten Frauenabfahrten sind halt einfach. Ja, genau. Also müssen wir uns Sorgen machen um die Entwicklung von Mallory Blanc.
Ich glaube nicht. Nach so einer Saison, wie sie das letzte Jahr hatte, dann kommt das Bestätigungsjahr, das ist ja, in dem stehen wir drin, Olympische Spiele stehen bevor und so weiter. Frag mich nicht, was der Grund ist, warum sie nicht vorwärts kommt, weil sie ist relativ groß, hätte also auch die Power, auf gewissen Flachstücken schnell zu sein. Ist es ihre Aerodynamik? An der Aerodynamik kann man immer daran arbeiten, oder? Mhm. Nur verlierst du dann vielleicht das Gefühl in den Füßen. Ja. Also es ist sehr schwach. Das können wir, also ich kann es von hier aus nicht einfach sagen, das ist Schuld daran. Da.
Gut. Ich find besser so wie umgekehrt. Also ich find besser, man ist technisch eher versiert. Das andere Gleiten, das kann ich lernen. Mhm. Und das lerne ich mit Gleitkurven, mit Einstellungen von Skischuh und so weiter. Das kriegt man hin. Blöd ist, wenn ich technisch besser werden muss. Das ist ein enormer Aufwand. Also braucht man Jahre oder es ist eigentlich eh aussichtslos. Und da kann ich dann hoffen auf flache Abfahrten und so weiter. Aber das technische Rüstzeug, also die Version umdrehen. Marc Odermatt war auch kein Wunderwutzi beim Gleiten und so weiter. Also bei mir war es.
Er hat es relativ schnell in den Griff gekriegt.
Bei mir war es genau das Gleiche. Also im Endeffekt auch einfach nur dann geübt. Mit ein bisschen Einstellungen, mit ein bisschen weniger Kantenwinkel, vielleicht mit den Ski gerade auslassen. Das sind so Kleinigkeiten, die was enorm viel ausmachen. Und dann ist man schon da. Also besser diese Version als umgekehrt. Also ich glaube, da hat es eher größere Vorteile oder dass man dann eigentlich sein großes Ziel erreicht, ist so sicherlich leichter.
Also ich glaube nach wie vor, dass Mallory Blanc wirklich unsere Leistungsträger wird sein, unser Leistungsträger, hast du das verstanden?
Sowieso.
Ja, genau.
Er hat eine Immobilie.
Er hat genickt.
Er hat eine Immobilie besichtigt am Prinzersee. Oder? Er kennt sich besser.
Nein, aber sie wird es sein in Zukunft. Und ja. Wir brauchen solche. Ja,
ja, ja.
Nicht zu viele.
Ja.
Nicht zu viele.
Hermann, ich weiß, dir liegt das Thema Sicherheit besonders am Herzen. Jetzt hat es ja zu Beginn dieser Saison, hat man mal in der Trainerarbeitsgruppe hat man gesagt, man will, wenn es irgendwie möglich ist, die Pisten mit weniger Wasser präparieren. Es hat dann Athleten wie Marco Odermatt gegeben, die gesagt haben, dieser aggressive Schnee ist eigentlich viel, viel gefährlicher wie eine harte, kompakte Piste, wie es jetzt in Adelboden war. Wie siehst du das?
Es ist einfach grundsätzlich, muss man sagen, innerhalb sage ich mal, von einer Weltcup- oder Wettkampftruppe ist sowas immer schwierig, weil halt viele einfach sind es Nationen, sind es einzelne Läufer, ihren Vorteil natürlich herausholen. Das ist einfach Fakt. Also ein guter Gleiter wird nie eine Eispiste wollen. Ein guter Techniker fühlt sich auf einer Eispiste wohl. So geht es schon mal weit auseinander natürlich. Aber das Entscheidende ist, dass ich was finde, wo ich sage, dies ist was, was an jeden hilft. Das heißt also von Nachwuchsathleten, was noch entscheidender ist, weil einfach der Körper noch nicht so weit entwickelt ist, fährt aber mittlerweile mit Material schon von den Älteren logischerweise, weil es ruhiger ist, weil es schneller ist. Und da muss man irgendwo schauen, dass da irgendwo Einhalt geboten wird, weil einfach zu viel passiert. Und irrsinnig schade, weil einfach so viele Karrieren zu Ende gehen. Schon, das kriegt ja gar keiner mit, was da eigentlich alles los ist. Und im Endeffekt, wenn man anschaut, eben bei den Damen, weil wir gesagt haben, in der Dichte oder so, ich finde schon, es ist die Dichte vielleicht nicht unmittelbar so groß wie bei den Herren, das ist vielleicht so, aber die Spitzenathletinnen, was da fahren, die springen hervorragende Leistungen. Die fahren Radien, wo ich eine Prignone hernehme und so weiter, das ist eine Augenweide. Oder eben eine Julia Scheib oder Neuseeland.
Gami Rast oder Alice Robinson.
Alice Robinson und so weiter, wo man die anschaut eigentlich im Training. Die fahren eigentlich hervor, oder im Rennen, die fahren hervorragend. Aber jetzt nehmen wir im Beispiel her, Federica Brignone bei ihrem Sturz. Wechselnde Sichtverhältnisse.
Frühlingsschnee.
Und dann, wo man den Sturz, war grausam, ich habe ihn oft genug angeschaut. Allein das muss man erst einmal durchdrucken, wenn man sich sowas anschaut, wenn man selber Ski fährt und weiß, was dann für eine, was da ist. Der Ski fährt einfach weiter. Der Körper geht gerade aus, ich fahre da ein bisschen ins Tor hinein, der Ski fährt einfach weiter. Das ist eigentlich, unter dem Fahren wird der Fuß abgedreht. Und im Endeffekt sind da zwei Faktoren. Also Sicherheit kann ich sagen, die Torflagge muss durchreißen. Das ist einmal ganz was Einfaches, da das so gestaltet. Das wird schon seit Jahren herumgetan, es wird scheinbar nicht geschafft.
Also die Snowboard-Flaggen quasi, oder? Dort haben sie
nein, aber irgendwo braucht es eine Sollbruchstelle, das dann reißt. Bei uns waren früher, oder bei euch war es noch ärger, da waren Stofffetzen drüber, die haben nicht nachgegeben. Also der ganze Körper ist da drinnen. Jetzt ist es schon besser, man hätte die Möglichkeit. Dann ist oft die Frage, wird es richtig ausgeübt, dass man das richtig macht, das ist auch eine Aufgabe. Das ist dann der Faktor, Torflacken, weil es sollte ja mehr hin und her gesteckt werden, aus der Richtung. Je mehr ich hin und her stecke, desto mehr muss ich das Tor, desto noch genauer muss der Ansatz stimmen von jedem Schwung. Die Gefahr wird noch höher. Am besten wäre ich fahre gerade, ein paar Hackeln, mache so ein Ding rein, das wäre das Sicherste. Schaut scheußlich aus. Aber das ist das Sicherste. Aber was macht man? Was kann man kontrollieren? Also meiner Meinung nach bleibt nur eins übrig, dass man, wenn man sich diesen Sturz anschaut und der Ski immer weiter fährt, kann man nur vorne über die Skibreite reden, dass man das irgendwie limitiert. Da waren noch Zeiten, da war der Ski vorne aufgebogen, da war fast gerade und ist dahingegangen. Hat irrsinnig spektakulär ausgeschaut. Im Moment fährt man durch die Platten, durch die Erhöhungen und so weiter natürlich Dinge auf Zug, die was man früher so nicht da vorne ist. Abstimmungen, Skischuh und mit den ganzen. Das kann ich teilweise nicht kontrollieren. Was kann ich kontrollieren? Ist vorne die Skibreite. Ist natürlich für einen Nachwuchsathleten und sowas teilweise ein Horror, weil der wird wahrscheinlich nicht mehr so seine lockeren Schwünge runterziehen. Da muss dann mehr stimmen. Aber wenn wir irgendwo in Sicherheit gehen wollen, dann ist die Frage, das ist, was man einfach beim Material Und dann das Zweite ist eben eventuell die Setzung nochmal überdenken. Weil meiner Meinung nach, wenn ich mir angeschaut habe, Kröden einen Schwung fahren über die Kamelbuckel und dann nach rechts raus, habe ich überhaupt noch nie gesehen. Mhm. Die sind irgendwo hingesprungen. Mhm. Die machen es eh sehr gut. Keine Frage. Es ist schwierig, sowas zu machen. Aber wo kann ich irgendwo die Geschwindigkeit rausholen? Wahrscheinlich oben vor der Mauer, dass ich noch mehr hin und her fahre. In der Abfahrt geht das. Da habe ich mehr Zeit, im Gegensatz zum Riesentorlauf, dass ich dann mit ein bisschen weniger Geschwindigkeit runterkomme. Aber ich sage einmal, also für mich jetzt im Fernsehen so ausgeschaut, ist da nach rechts rausgegangen, es haben einige so gedreht, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Und das Gefährlichste ist, vor dem Sprung, wenn ich da ein bisschen Kurven fahre, weil da weiß ich nie ganz genau, ist der Ski auf der Kante, ist er nicht auf der Kante, ich hebe dann ganz leicht ab, der Ski greift und dann nach hinten, nach vorn und es waren extrem viele Stürze da auf dem Kamelbuckeln, was unnötig ist, weil solche Stürze können ganz grausam ausgehen, ganz, ganz grausam ausgehen, wo man dann noch mehr ein Problem hat. Mhm. Aber das ist jetzt was anderes, das ist die Setzung. Mhm. Aber über das Material, ich glaube schon, da muss man zukünftig speziell kindermäßig, die was ja lange nicht so trainiert sind, da haben wir ein Problem.
Diesen Spargelbeinen.
Oder? Ja, Spargelbeinen, was soll man machen? Also im Endeffekt Storchenbeinen und so weiter. Mhm. Es ist, also wenn ich die muskulären voraus, die sind Profis, was da oben sind. Aber die unteren, was da rauf wollen, die sind ja nicht Profis, was komplett fertig entwickelt sind. Mhm. Ja, und Kinder beschäftigen sich viel. Ich meine, das war bei uns auch der Fall. Es ist irgendwo ein Skiunfall, irgendwo auf einer Piste passiert irgendwas, dann nimmt das der Kopf natürlich enorm auf. Und diese Dinge zu verarbeiten, wenn ständig Unfälle sind, wenn ständig der Hubschrauber irgendwo landet bei Rennveranstaltungen, ich glaube, das müsste so, ich glaube, man könnte schon was machen. Nur die Frage ist, an einen Strang zu ziehen. Und das wird natürlich schwierig.
Ich bin voll und ganz einverstanden. Ist ja nichts Neues, die ganze Diskussion. War auch schon da. Man hat sie auch schon angegriffen, man hat sie auch schon angepackt. Das Problem ist unsere Skidemokratie. Wer sagt mir, was jetzt richtig ist und wer zieht es schließlich durch? Und wer ist dagegen und wer ist dafür? Du hast vorhin auch, für die einen ist das gut, für die anderen schlecht. Um auf einen Punkt zu bringen, die Eigendynamik unseres Materials, was es auch immer ist, ist viel zu hoch. Und die Eigendynamik müsste, das wäre mein Wunschkonzert, müsste kontrolliert werden. Und es wäre skifahrerisch sehr wahrscheinlich fast interessanter, wenn man wieder sieht, dass man halt eine Kurve, anstatt nur den Ski aufstellen, andriften muss und warten, bis es soweit ist, bis der Druck aufgebaut ist und dann der Schwung fertig gefahren wird. Das hat man probiert, das hat man schon versucht. Du weißt, waren ja konkrete Beispiele, da musste man wieder Kompromisse eingehen. Dann waren vor allem die Athleten waren nicht dafür. Und es ist halt schon eine wichtige Stimme. Wie kommt es von den Athleten daher, oder? Ich meine, im Nachhinein werden alle einig sein mit uns, dass der Ski einig von sich selbst weniger machen kann. Du hast mir einmal in Beaver Creek, da war ich immer der Letzte bei der Besichtigung, oder? Und warum, weiß ich immer noch nicht. Weil er hat nichts anderes angeschaut, er hat einfach gewartet, bis alle unten waren, er hat nichts angeschaut. Dann habe ich aber, haben wir kurz über Material gesprochen, ich weiß auch nicht mehr, gefragt, wann nimmst du den gleichen wie und so weiter. Da hat er gesagt, das Wichtigste, ich muss einen Ski haben, der will hinunter. Der will nur gerade hinunterfahren, der will gar nicht um die Kurven fahren. Nee. Hast du mir gesagt? Und das ist genau das, was alle, wo alle einverstanden sein müssten.
Nur, aber ein Marco, der Meister ist, das auf einem Zug ein Tor meistern, oder der wird keine Lust haben, oder an Ski, die wieder mehr
ist. Es hat kein Spitzenfahrer heute Lust, dass das Material neu reglementiert wird. Mhm. Wir haben immerhin die Tomba-Höhen von den Platten, die haben wir, das waren ja Stelzen. Sagt ihr Stelzen?
Zug.
Okay, das waren ja Stelzen, da ist ja so hochgestanden.
Stolzen.
Ja, ich meine, das haben wir dann runtergebracht, aber das sind im Nachhinein immer wieder Kompromisse. Ich habe Angst, wenn ich heute junge Leute sehe, wie die um die Ecken zischen.
Mit diesen Spargelbeinen.
Ja. Die steigen drauf und mit dem Tempo, mit der Geschwindigkeit kriegen sie auch die Biegung. Aber wenn das alles nicht funktioniert, dann ist der Horror.
Aber es sind halt zwei Sachen. Wenn man jetzt Rallye hernimmt, die B-Gruppe wurde dann auch abgeschafft. Das ist ja auch immer weitergegangen. Rallye, das waren ja Monster-Motoren und so weiter. Das ist dann auch wieder downgegradet worden. Und im Endeffekt, was noch eine große Rolle spielt, sind ja die Sichtverhältnisse. Also wenn man Bormio im Dezember fährt und wenn man da Bormio im März fährt,
ja,
das ist 190. Das heißt also, es ist diese einfach... das Ganze anzupassen, da man sagt, ja, ich weiß auch nicht ganz genau, es sind Faktoren einfach, Kitzbühel ist gleich, es verändert sich dann über die Nacht, dass dann gefrieren, auf einmal hat man unten, obwohl ganzen Einbremsen, gleiche Geschwindigkeiten, die Frage ist, kann man da nicht nochmal eingreifen beim Rennen? Im Zuge, die Sicherheit steht für mich da oben drüber, da ich dann sage, mit der Erfahrung, da kann ich ja nochmal was verändern, egal ob ich es jetzt trainiert habe oder nicht. Ja. Aber ja. Das finde ich, das sollte ein Hausverstandsdenken sein und die sind Experten. Aber wie gesagt, da reden wir von oberstem Niveau. Die Frage ist, was passiert unten runter? Und das sind immer die Dinge, was man da nicht sieht und was da vorkommt.
Lauberhornrennen stehen vor der Tür. Du hast das Lauberhornrennen in Grindelwald gewonnen. Du hast 98 auf der Originalpiste triumphiert. Ich kann mich noch erinnern, du hast damals gesagt, das wäre was ganz Besonderes gewesen, oder? Dieser Sieg in Wengen ist logischerweise auch in der Retrospektive einer, der herausragt, in diesem Jurassic Park des alpinen Skisports triumphiert zu haben. Zu deiner Zeit war aber das Brückli noch nicht so breit, wie es jetzt war. Tut dir das weh?
Nein, es tut mir gar nicht weh. Es gehören auch Veränderungen her und Verbesserungen. Man muss das so sagen. Das ist auch gut so. Man kann nicht immer irgendwo in der Historie dahin leben und dann sagen, früher ist das so gefahren worden. Also im Endeffekt würde ich immer jetzt noch mit dem Auto fahren, wenn meine Eltern gefahren sind, dann würde ich jetzt von da bis Zürich immer das Eis runterschrauben fahren, weil es immer angelaufen ist. Also ist auch ein großer Vorteil, dass ich nur bis Salzburg fahren muss und dann ist Eis herunter. Aber das sind eigentlich so Fortschritte. Und ja, es ist da. Für mich persönlich war es natürlich der Wengen-Sieg unfassbar, weil das sind halt genauso Dinge. Das hat man im Fernsehen gesehen und ich habe im Fernsehen immer gesehen, dieses unten, dieses Ziel S und dann komme ich hin und versand es die ganze Zeit. Und das schaut im Fernsehen viel weiter aus. Und im Endeffekt ist das so eng. Und das ist so eigentlich das Herrliche ist, wenn man die Bilder vor Augen hat, was man im Fernsehen hat und wo man vor Ort ist. Und dann, wenn man natürlich so ein Rennen gewinnt, das ist ja, da fühlt man sich schon irgendwie, vor allem das war mein erstes richtiges Jahr, da denkt man, Wahnsinn, jetzt gewinnt man das einfach. Und das ist so schön, weil es geht so Schlag auf Schlag. Da war Adelboden, es war noch Mittwoch, war unter der Woche Adelboden,
genau.
Training, also gleich hin, nächsten Donnerstag, Freitag Training, Rennen. Und dann ist vielleicht auch noch was eingeschoben worden, was er sieht, da bist du sowieso nur Rennen gefahren. Und ja, das ist, Wengen hat ganz was Besonderes und für mich natürlich aus der Highlights. Ja. Vor allem, vom Ausblick braucht man gar nicht reden. Also darum, das war die schönste Zeit für mich zum Besichtigen. Ich habe dann auch teilweise vergessen aus Besichtigen, weil da oben so begeistert war von diesem Ausblick an einen schönen Tag. Das ist sicherlich ja, eines der schönsten, sage ich mal, Stücken Erde auf der ganzen Welt. Also da oben, das ist einfach einzigartig.
Bernhard, du hast alle großen Titel in diesem Sport gewonnen, aber auf der Originalstrecke in Wengen nicht gewonnen.
Muss das Thema jetzt noch verlangt werden?
Du leidest immer noch da.
Nein, wenn ich ihn, vor allem wenn ich ihn dann so sprechen höre, oder? Nein, auch ohne jetzt der klassische Sieg in Wengen. War Wengen für mich immer etwas Spezielles, ist es immer noch und wird es immer bleiben. Du hast das Brückli erst kurz angesprochen, das spielt eigentlich keine Rolle, es ist immer noch das Gleiche. Es ist ein bisschen weiter, aber es ist immer noch diese verdammte Schlüsselstelle, wo du nicht weißt, wie es wirklich geht. Und meine, wenn man jetzt den Spitzenfahrern zuschaut, manche, die eigentlich von der Skischule her den Stemmschwung nicht meistern können, die probieren es dann vor dem Brückli. Also da ist schon hoher Respekt dahinter. Okay? Abgesehen auch vom Ziel. Auch das hat man verändert, aber es ist immer noch die gleiche Herausforderung. Und dann kommt die ganze Kulisse. Oder? Die Kulisse, die ist atemlos. Die ist wirklich atemlos.
Zum Abschluss. Ich kann mich erinnern, haben wir 2022 mal darüber diskutiert. Da warst du der Meinung, Lauberhorn ist kein geeignetes Gelände, um dort einen Super-G auszutragen. Bleibst du dabei?
Ja, ich bleibe dabei, weil der Bernhard hat vorher gesagt, er sieht auch keinen großen Unterschied zwischen Abfahrt und Super-G. Und da ist definitiv so. Also da runter, wo soll ich da hin? Da muss ich in den Wald reinfahren. Und da kommt irgendwo mit einer verschwitzt raus. Also im Endeffekt, du hast nicht viele Möglichkeiten. Aber es gibt ganz andere, ein anderes Gelände, wo ich ausschmücken kann von bis. Und Wengen, ja, ist halt so ähnlich. Ist so ähnlich wie die Abfahrt. Aufgrund natürlich der Gegebenheiten, dass es sehr schmal ist.
Es ist ein schlechter Kompromiss, wirklich ein schlechter Kompromiss. Ich verstehe, dass man es probiert, es könnte einmal eine Notlösung sein, wenn etwas ausfällt und so, aber das fix ins Programm aufzunehmen, finde ich ein schlechter Kompromiss. Da gäbe es andere Sachen, es gäbe eine Sprintabfahrt zum Beispiel, es gäbe andere Systeme, aber den echten Super-G kannst du darauf nicht machen. Nicht, dass die Leistung der Athleten eben nicht auf dem höchsten Niveau wäre, Das sind wir uns einig, aber es hat nicht den Charakter eines typischen Super-G-Hanges.
Du als Österreicher, kannst du dir vorstellen, dass jemand anderes als Marco Odermatt oder Franjo von Almenheuer am Lauberhorn triumphieren werden?
Ich als Österreicher? Also was ich da so gesehen habe?
Als Weltmann.
Kosmopolit. Nein, aber im Endeffekt, wenn man jetzt geschaut hat, Gröden, das war die letzte Abfahrt, bin ich richtig? Ja, Gröden war bis jetzt die letzte Abfahrt. Ja. Wengen ist jetzt Super-G das nächste. Gehabt. Genau, Wengen ja. kommt eh ja. jetzt. Und im Endeffekt wird es schwierig natürlich, weil wenn man sich das angeschaut hat, diesen Zweikampf, der war sehr beeindruckend. Und auch sehr viel Gleitfähigkeiten. Und Wengen oben runter, weiß man es ganz genau, das ist ganz was Entscheidendes. Und dadurch, ja, ist fast nicht, also ist wert der Sieg noch nah. Ganz sicher. Ist die Frage, ob es mein Haus ist oder halt dann, ja, was dann unten im Ziel gesagt wird, das werden wir dann sehen. Aber im Endeffekt, ja, wird Schweiz das Ganze, glaube ich, meistern.
Du hast das letzte Wort. Du hast das letzte Wort.
Über Wengen? Nein, ich glaube, dass, wenn man vom Papier ausgeht, von den Voraussetzungen, vom Können und so weiter, sind diese zwei Namen, die du erwähnt hast, die absoluten Top-Favoriten. Wir sprechen von Abfahrt. Wir dürfen einfach nie vergessen, dass Abfahrt halt ein ganz anderes Spiel ist als alle anderen Disziplinen. Eine Wolke im entscheidenden Moment kann, wie viel würde ich sagen, 1 bis 2 Sekunden bedeuten. Und da bist du weg vom Fenster oder bist vorne. Und da kommt ja immer wieder das Thema, und es hat mir noch niemand so richtig erklärt, was es ist. Das ist diese Thermik, dass der Wind halt stattfindet. Zu Beginn des Rennens kommt er von unten her und so weiter, und dann auf einmal hört es auf, und darum genau. Windet es die anderen dann von hinten nach vorne. Es gibt oft auch Überraschungen nach Nummer 30, ähnlich wie in Gröden, ähnlich wie in Kitzbühel. Das ist in den Bergen anscheinend so. Deshalb die Disziplin Abfahrt hat immer so einen Überraschungseffekt bereit.
Würde ich gerne nachhaken, aber Hermann schaut mit seinen Hufen. Er hat heute sein großes Rennen, Hermann Mayer Challenge, wo du auch mitfährst, oder? Ich glaube, es ist ein.
Ich werde gechallenged.
Ja, du fährst genau. Mit Christa Rigozzi bezeichnenderweise.
Hm? Ja, man wird mir dann das erklären, wie das geht. Also, ich weiß im Moment noch nicht.
Ja, gut. Hermann Mayer fährt mit French Open-Sieger 95, Thomas Muster.
Okay.
Wenn ihr das daheim hört, ist das schon alles passiert gewesen, weil wir kommen erst am Dienstag am Morgen raus. Das ist am Montag am Abend. Aber ihr könnt mit Replay-Tasten könnt ihr euch das reinziehen. Ich verspreche es. Ein riesen Spektakel. Super Duo gewesen, habe ich gefunden heute. Der grosse Herminator mit unserem Ski-Heiland, Bernhard Russi. Nächste Woche kommt der Russi allein. Leider. Gute Zeit. Ade miteinander.